Herzlich willkommen zum Zonta Podcast Tietiet. Ich bin Susanne und heute habe ich Herrn Schäffner, Jürgen Schäffner, zu Gast. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Frau Tietiet, hallo Susanne. Ich bin Jürgen Schäffner, bin an ALS erkrankt in meinen jungen Jahren mit 59. Was ich momentan bin, natürlich für diese Erkrankung doch relativ jung. Und ich bin zweifacher Familienvater, bin verheiratet und lebe nun seit 3 Jahren mit der Diagnose ALS.
Ja, ich habe Sie eingeladen. Sie haben jetzt im Grunde schon ein bisschen über sich erzählt. Sie waren 30 Jahre lang in verantwortungsvollen Positionen in der Energiewirtschaft bei den Stadtwerken Lübeck und später bei den Stadtwerken Plön. Und dann haben Sie, wenn ich das richtig weiß, Herr Schäffner, 2020 die Diagnose ALS bekommen. Und vielleicht für diejenigen, die das nicht kennen, ALS ist eine relativ seltene, aber leider unheilbare Erkrankung des Nervensystems. Und bei der Erkrankung werden die motorischen Nervenzellen geschädigt. Die Hörerinnen und Hörer können Sie ja jetzt nicht sehen. Sie sitzen mir gegenüber, Sie sind inzwischen im Rollstuhl und Sie tragen auch ein Beatmungsgerät. Ja, vielleicht können Sie einfach mal ein bisschen erzählen, was es mit dieser Krankheit auf sich hat. Ich glaube, es gibt 8.000 Betroffene in der Republik, wenn ich das richtig recherchiert habe. Vielleicht mögen Sie uns das einfach ein bisschen erzählen.
Ja, gerne. Also in der Tat, es gibt wenige. Die einen Medien sagen 6.000, die anderen sagen 8.000 Erkrankte. Es ist eine relativ geringe Zahl. Allerdings ist diese geringe Zahl darauf zurückzuführen, dass halt viele ALS-Erkrankte innerhalb kürzester Zeit wegsterben. Die statistische Lebenserwartung einer ALS-Erkrankung sind 3 Jahre. Ja, und so wie Sie eingangs erwähnt haben, ich habe die Diagnose im September 2020 bekommen. Das heißt, bei mir sind die 3 Jahre jetzt rum. Ich fühle mich eigentlich noch recht gut, wobei die ALS-Erkrankung seine Zeichen bei mir im Körper hinterlässt. Anfangs war es einfach eine Schwäche, eine Muskelschwäche, die ich bemerkt hatte, also circa ein halbes Jahr vor der Diagnose, als ich meinen Sport nicht mehr durchführen konnte, als ich einfache Dinge einfach auch nicht mehr tragen konnte, weil die Kraft gefehlt hat. Und nach der Diagnose, die natürlich schockierend war, ging es dann stetig bergab. Man horcht in seinen Körper hinein täglich und stellt dann wöchentlich fest, am Anfang vielleicht nicht ganz so schnell, aber jetzt mittlerweile hat man das Gefühl, dass es doch schneller geht, dass man jeden Tag was anderes nicht mehr kann. Und mittlerweile sitze ich tatsächlich im Elektrorollstuhl, bin komplett immobil. Die Beine, da sind keine zielgerichteten Bewegungen mehr möglich. Stehen kann ich auch nicht mehr. Ich brauche für den Transfer ins Bett oder ins Bad, auf Toilette, brauche ich einen Lift, der mich aus dem Rollstuhl hebt oder morgens aus dem Bett in den Rollstuhl hineinhebt. Und das ist die eine Entwicklung. Und jetzt kommt seit circa einem Vierteljahr auch die Entwicklung hinzu, dass meine Arme so langsam die Kraft verlieren, meine Hände, ich muss mittlerweile gefüttert werden. Und das war nochmal eine sehr, sehr große Einschränkung. Also meine Finger, ich kann noch etwas am Tablet tippen, das Handy kann ich noch bedienen, schwierig, aber es geht noch. Und wenn man mich jetzt sehen würde, würde man auch, wie Sie haben es auch erwähnt, ich habe eine Atemmaske an, ein Atemgerät. Das habe ich quasi 24 Stunden, benötige ich das. Und das ist eigentlich mein großes Problem, die Beatmung. Oder die Atmung an sich. Ich kann nicht mehr selber atmen, das Zwerchfell ist zu schwach. Und mein Lungenvolumen ist eigentlich um 80% reduziert. Und in der Regel ist auch diese Problematik mit der Beatmung ist der limitierende Faktor für mein Leben. oder für die Leben der ALS-Erkrankten. Und so hoffe ich eben, dass es noch ganze Weile mit dieser nicht-invasiven Beatmung geht, weil der nächste Schritt wäre, wenn man das möchte, praktisch dann ein Luftröhrenschnitt, also eine Trachealkanüle, was allerdings viele gar nicht wahrnehmen dann am Ende.
Diese Diagnose ist ja eine furchtbare Diagnose. Vielleicht mögen Sie mir ein bisschen erzählen, als Sie 2020 Sie haben es gerade gesagt, mitten im Leben stehend, berufstätig, unglaublich sportlich waren Sie, glaube ich. Ich weiß nicht, ob Sie Marathon gelaufen sind, aber auf jeden Fall, was hat das mit Ihnen gemacht? Also ich stelle mir vor, wenn ich so eine Diagnose bekäme, ich wäre am Boden zerstört, und bei Ihnen ist ja irgendwie so dieser Lebensmut spürbar. Wie haben Sie das hingekriegt, dass Sie den Kopf nicht in den Sand stecken? Oder gab es da so unterschiedliche Phasen, oder wie war das eigentlich?
Es sind Phasen. Es gab Phasen, es gibt Phasen, und von daher kann man da, ich sag mal, die Phasen schwer voraussagen. Als ich die Diagnose bekam, hatte ich mich schon einige Zeit vorher mit dieser Krankheit befasst. Also im März 2020 gab es die ersten Symptome. In der Tat, ich bin Marathonläufer. Ich wollte die Laufsaison beginnen mit meiner Frau zusammen. Und wir sind vor die Haustür und wollten loslegen. Nach wenigen Metern habe ich plötzlich gemerkt, ich kann nicht mehr laufen, also ich kann nicht mehr joggen. Ja. Und da war natürlich für mich diese Krankheit noch weit weg. Ich bin dann von Arzt zu Arzt, vom Hausarzt zum Kardiologen, ja, zum Lungenfacharzt. Aber die Werte waren alle top. Keiner konnte mir da weiterhelfen. Und dann am Ende landete ich dann beim Neurologen. Und aber auch der, das muss man sagen, viele Neurologen haben nie was mit ALS in ihrer Karriere oder in ihrem Berufsleben zu tun gehabt. Auch das wurde nicht erkannt. Und dann wird man zu Dr. Google. Ja, dann googelt man im Netz, was gibt es für Krankheiten mit solchen Symptomen. Und da war relativ schnell die ALS im Vordergrund. Und dann hat es bei mir natürlich im Kopf gearbeitet. Und auch bei meiner Frau. Und man wollte das gar nicht wahrhaben, aber die Anzeichen verdichteten sich. Und dann hatte ich einen Klinikaufenthalt im Juni, da wurde ich untersucht und bin in die Klinik rein, in die Schönklinik in Neustadt an der Ostsee, und habe direkt gesagt, ich möchte, dass sie ALS ausschließe. Die haben das damals im Juni noch ausgeschlossen. Ja, und dann wurden die Symptome aber immer mehr. Und dann habe ich mich selbst in die Charité eingewiesen. Und da war im September war das 2020, war dann die Diagnose nach 4 Tagen gestanden. Und wie geht man damit um? Natürlich, das war ein Schock, obwohl man vorher sich mit der Krankheit schon befasst hat. Hatte ich immer die Hoffnung, dass der Ausschluss kommt, ja, dass sie mir am Ende sagen, Herr Schäfer, Sie haben die und die Krankheit, dafür gibt es Medikamente, da können wir operieren oder da können wir Therapie machen. Aber mit ALS hat man sich beschäftigt, aber ich wollte ja die Diagnose so nicht hören. Dann, als dann der Arzt ins Zimmer kam und sagte, Herr Schäfer, wir müssen uns unterhalten, habe ich gesagt, ja bitte. Und als er dann sagte, nicht hier, weil ich hatte einen Zimmernachbar, da war mir klar, wie die Diagnose aussehen würde. Und dann bin ich wie versteinert ins Arztzimmer mit meiner Frau. Dann bekam ich die Diagnose. Und dann gab es die abschließenden Worte, gehen Sie nach Hause, regelt alles, was zu regeln ist, und genießen den Rest. Und dann war ich in Berlin das ganze Wochenende. Und das war wie im Film eigentlich. Ja, man hat sich Dinge angesehen in Berlin, aber irgendwie wie im Tunnel.
Mhm.
Und man war am Boden zerstört, das ist ganz klar. Und da muss ich sagen, dann ist es wichtig, dass man Freunde hat, dass man Familie hat, bei den Auffangen. Ja, und zu der damaligen Zeit, zur Diagnosezeit, da war man ja auch noch relativ fit. Man konnte einige Dinge nicht mehr, aber man konnte sich nicht vorstellen, wie das 3 Jahre später ist, ja? Wie das im Rollstuhl sein wird. Und wenn man ehrlich ist, sagt man dann auch, ja, wenn das so weit ist, dann möchte ich nicht mehr.
Mhm.
Ja, und ich bin heute viel weiter, als ich mir damals habe vorstellen können.
Mhm.
Also das ist der Punkt. Man wächst in die Krankheit hinein und man möchte eigentlich jeden neuen Tag auch erleben.
Das finde ich so, so besonders und deswegen habe ich Sie auch angesprochen, das kommen gleich ja noch ein paar weitere Themen, aber dass Sie so versuchen doch mit, sicher jeden Tag auch mal unterschiedlich, so stelle ich mir vor, aber mit Humor und Zuversicht trotzdem das Leben und man muss ja leider sagen, das verbleibende Leben und die verbleibende Lebenszeit zu leben und das finde ich so beeindruckend. Wie gelingt Ihnen das?
Das gelingt mir mal weniger gut und mal mehr.
Mhm.
Ich bin von Grunde her schon immer ein fröhlicher Mensch gewesen, mit viel Humor. Und was ich auch von Sven bestätigt bekomme.
Mhm.
War schon immer Optimist. Geht nicht, gibt's nicht. Das war immer meine Devise. Und das hilft mir natürlich in der jetzigen schwierigen Situation von der Grundeinstellung schon mal eine positive Lebenszuwendung zu haben. Ja, und dann, wie gesagt, man hat Familie, ich habe 2 erwachsene Töchter, ich habe eine Frau und die unterstützen mich auch, ja, die fordern mich auch, die sagen, aufgeben gibt es nicht, ja, es wird überall, gibt es gute Tipps. Und man hat Freunde, die sich nicht abwenden, denn es gibt ja auch Situationen, wo sich dann Freunde komplett abkapseln. Oder auch, wo der Betroffene, also ich habe schon viele Informationen bekommen, wenn ich mit Ärzten oder mit meinem Sanitätshaus gesprochen habe, die mir die Hilfsmittel zur Verfügung stellen, die dann sagen, Herr Schäffner, wir haben schon Leute gehabt, die nach der Diagnose sofort das Leben beendet haben.
Ja. Ja.
Abgeschaltet. Nur, was bringt mir das? Es ändert an meiner Situation. Das ist bei der Einstellung. Wenn ich jetzt Trübsal blase, wird die Situation nicht besser.
Aber das ist ein Aspekt, über den ich gerne mit Ihnen sprechen würde. Sie haben gerade Freunde angesprochen, Sie haben Familie angesprochen. Mir geht es immer so, ob es nun ALS ist, was ja vielleicht seltener ist, oder aber auch Menschen mit einer Krebserkrankung, man möchte immer so gerne helfen, aber ist tatsächlich unsicher, wie man eigentlich, was man eigentlich am besten tut als Freund, als Angehöriger wahrscheinlich noch mal ein bisschen einfacher, weil man neben dran ist. Und ich habe hier so einen Artikel gelesen, auch von einer ALS-Betroffenen, die so einen Blog hat. Und sie schreibt, Mensch, ermutigt mich, teilzuhaben am Leben. Überlegt mit mir, wie ich aktiv bleiben kann. Beteiligt mich, indem ihr mir Mails oder Nachrichten schickt. Kümmert euch um meine Angehörigen, dass die einfach auch mal vielleicht, Sie hatten gerade gesagt, sie brauchen ganz viel Unterstützung, dass die vielleicht auch mal freie Zeit für sich haben. Das fand ich, das waren so sehr konkrete Tipps, die mir als Außenstehender helfen, wie kann ich denn damit eigentlich umgehen? Ich hatte Sie vorhin auch gefragt, hoffentlich sage ich nichts Doofes in diesem Podcast und Sie haben netterweise gesagt, nee, Sie können gar nichts Blödes sagen. Versuchen Sie so normal wie möglich zu sein. Vielleicht können wir das noch mal so ein bisschen umrunden. Was können Menschen, die guten Willens sind, aber dennoch natürlich unsicher sind, was würden Sie denen für Tipps geben, wie sie mit Ihnen oder anderen Betroffenen, und das muss ja nicht nur diese Krankheit sein, umgehen können?
Ja, Also das ist natürlich sehr schwierig, weil jeder Betroffene, also ALS-Erkrankte oder andere Krankheit-Erkrankte, anders auf seine Umgebung reagiert nach so einer Diagnose und auch unterschiedliche Bedürfnisse hat. Bei mir ist es einfach so, ich habe von Anfang an sehr offen darüber gesprochen. Und ich habe gemerkt, das nimmt dem Gegenüber die Scheu, auch darüber zu reden. Viele wissen nicht, ja, wie spreche ich jetzt so jemand an? Und wenn man aber selbst sehr proaktiv mit dem Thema umgeht, dann verliert auch der Gegenüber, egal ob das jetzt Freund oder Verwandtschaft ist, auch die Hemmung, auch Fragen zu stellen. Ja? Wie geht es dir heute? Ist eigentlich eine Floskel, aber es gibt Tage, da geht es einem besser, dann geht es einem schlechter in dieser Krankheit. Und wichtig ist eigentlich, vom Betroffenen aus Signale zu senden, offen mit der Situation umzugehen. Und dann öffnet sich auch der Gegenüber und es wird Normalität. Ja. Also man kriegt dann kein Mitleid, sondern man ist in die Gesellschaft mit eingebunden. Und das ist ganz wichtig auch für den Betroffenen, dass er sich nicht schämen muss, dass er keine Komplexe hat, dass er keine Angst hat, sich zu äußern oder Dinge zu verlangen, die vielleicht ihm für jemand Fremdes im normalen Alltag nicht vorkommt. Ja? Einem den Becher reichen, einem, was weiß ich, den Kopf halten, einem bei der Jacke anziehen helfen. Das sind in meinem Kreis ganz normale Dinge, die jeder sieht mittlerweile. Aha, der braucht jetzt Hilfe. Mhm. Und plötzlich stehen zwei um mich herum und wollen mir helfen. Aber das ist, wenn man offen darüber redet, wird es zur Normalität. Und somit ist es dann auch, wenn ich irgendwo in einer gesellschaftlichen Runde bin, dann bin ich einfach da. Dann ist da auch nicht groß ständiges Stieren und Starren auf mich, sondern ich bin dabei. Ja, und deswegen sage ich, es ist wichtig, dass derjenige, der selbst von der Krankheit betroffen ist, auch diese Signale aussendet.
Ja, und ich glaube, was ganz wichtig ist, also das finde ich sehr hilfreich, was Sie sagen. Und ich glaube auch, drüber zu sprechen, was sind Ihre Erwartungen, ne? Was würde Ihnen gut tun, wie ich mich verhalten könnte, ne? Das ist so hilfreich. Und ich glaube, das geht ja in beide Richtungen. Also der Betroffene, aber auch die anderen, ohne Scheu die Dinge anzusprechen und zu fragen, wie es hilfreich wäre.
Ja. Genau, und viele meiner Freunde, Bekannte, die planen auch nicht mehr langfristig. Ja? Also ich mache jetzt keinen Plan für nächstes Jahr im August, September und Oktober, sondern bei mir sind das kurzfristige Ziele. Und das ist auch ganz wichtig, dass man sich kurzfristige Ziele setzt, die man erreichen möchte. So zum Beispiel wir jetzt am Wochenende für 4,5 Wochen nach Florida gehen.
Ja, toll.
Und wir machen jetzt eine Schiffsreise, 14 Tage über den Atlantik und bleiben dann noch bei Freunden. Der das angeregt hat, ja, mein Freund und Trauzeuge, der hat gesagt, Mensch Jürgen, lass uns doch noch mal darüber gehen. Ja, und die gehen mit, die fahren mit, die Freunde.
Ach toll,
und, super. Und das sind so kurzfristige Ziele. Ein anderer Freund, der hat uns jetzt schon auf die Karnevalssitzung eingeladen im Januar, Februar. Das ist so ein Zeitraum, den kann man noch überblicken und da freut man sich dann drauf und arbeitet darauf hin, dass man das auch, dass das auch möglich wird. Ja. Also man braucht auch gewisse Ziele, entweder man kriegt die von Freunden gesetzt, ja, die sagen, komm, das machen wir zusammen, oder man setzt sich selbst die Ziele. Und das denke ich, ist auch nochmal eine Lebenseinstellung und sagt, deutlich aus, wie der Charakter jemandes ist, der den aufgibt und der einfach etwas in die Zukunft guckt. Nicht weit, aber etwas.
Ja. Ah, da wünsche ich Ihnen eine ganz tolle Reise. Das hört sich toll an. Ich hoffe, dass Sie das gut genießen können. Und,
das hoffe ich auch.
Ja. Ich will noch auf ein anderes Thema kommen. Sie hatten vorhin schon mal die Charité erwähnt. Und die Krankheit ist ja dadurch, dass es auch sehr wenige, naja, noch genug, aber relativ wenig Betroffene gibt, ist die Krankheit relativ schlecht beforscht. Und sie haben gemeinsam mit der Charité eine Initiative ins Leben gerufen, nämlich die Jürgen Schäffner ALS-Initiative für Grundlagen- und Therapieforschung. Ich musste das gerade ablesen, das ist so
Ja,
ein langes, langer
langes Wort,
Begriff.
ja.
Und sie nutzen, und das finde ich ganz toll, ihr Netzwerk, was sie ja haben durch ihre berufliche Tätigkeit in der Energiewirtschaft, um dafür auch Spenden zu sammeln. Und ich habe gesehen, da haben ja auch schon einige sich sehr schön und sehr großzügig beteiligt. Ich würde auf jeden Fall gerne das auch hier den Hörerinnen und Hörern empfehlen und würde das auch in den Post mit hineinschreiben, diese Spendeninitiative. Vielleicht können Sie dazu einfach noch ein bisschen was sagen. Das finde ich ganz toll, dass Sie sagen,
Ja.
mir kommt das vielleicht nicht mehr zugute, aber zukünftigen Betroffenen, dass die von zukünftiger Forschung da profitieren können.
Ja, gerne. Also die Initiative dazu oder der Gedanke dazu hatte ich relativ früh nach der Diagnose. Und zwar, ich wurde dann praktisch, ja, die Diagnose wurde in der Charité gestellt und seither bin ich auch immer vierteljährlich in der Charité zur Kontrolluntersuchung. Und da unterhält man sich natürlich dann mit den Ärzten oder der Ärztin, die ich da habe. Und dort hatte ich erfahren, dass eben die ganze ALS-Betreuung und Thematik zu 70% durch Fördergelder gedeckt wird, dass die Krankenkasse da einen relativ geringen Beitrag nur leisten. Warum auch immer, sei dahingestellt. Aber als ich das erfuhr und ich habe wirklich eine hervorragende Betreuung da in der Charité, habe ich gedacht, naja, was kann man denn machen, um da etwas Unterstützung zu leisten? Und dann fiel mir sofort ein, ich gründe eine Stiftung. Das war so der erste Gedanke. Dann habe ich mich damit befasst und habe mit dem Professor Meyer von der Charité ALS Ambulanz gesprochen. Und da gibt es Pro und Contra für eine Stiftung. Und ich wollte eigentlich meinen Beitrag dazu leisten, indem ich mein Netzwerk nutze. Aber das ganze Administrative im Hintergrund jemanden Dritten überlassen, also der Charité oder der Stiftung. Und da ist dann die Idee entstanden, Stiftung ist sehr komplex, ist auch sehr verwaltungsintensiv. Man braucht Gremium und das würde allein schon wieder einen Teil der Spendengelder auffressen. Und dann habe ich eben mit der Charité diskutiert darüber und dann sind wir auf die Initiative gekommen. Und da hat die Charité eben gesagt oder vorgeschlagen, ja gut, sie machen das ganze administrativ im Hintergrund, weil sie eh ein Spendenkonto haben und das kann man nutzen ohne Verwaltungsaufwand. Und ich kann eben mein Netzwerk darum bitten, da Unterstützung zu leisten. Und da geht halt jeder Cent oder jeder Euro, der geht dann direkt, das haben wir auch definiert. Das ist ein Konto, was ausschließlich für die Grundlage- und Therapieforschung verwendet wird. Es gibt mehrere Spendenkonto bei der Charité. Aber das Spendenkonto geht nur für die Grundlage- und Therapieforschung. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist das, was ich eigentlich so im Kopf hatte und was ich als Beitrag leisten kann, als Betroffener, auch wenn es, so wie Sie sagen, mir vielleicht nicht mehr zugutekommt, aber für die anderen ALS-Erkrankten, die dann eben in Zukunft davon profitieren können, wenn da ein Medikament erforscht wird, wie auch immer. Ich weiß, mit der Aktion ist es sicherlich ist ein Puzzleteil in einem Mosaik. Ja, ein Mosaikstein. Also das ist sicherlich, dadurch wird nicht die Welt gerettet, aber das ist der einzige Beitrag, den ich persönlich zu dem Thema leisten kann.
Ja, ich glaube, inzwischen sind 40.000 Euro schon zusammengekommen. Vielleicht ist es inzwischen schon ein bisschen mehr.
Ja.
Und aber ich denke, jeder Euro hilft. ne, wie die Iren sagen, every little helps.
Yes.
Und insofern ja, können wir da gerne nochmal auch drauf verweisen und vielleicht kommt ja noch der eine oder andere Euro zusammen, der ja da Gutes tun kann. Und es ist klar, ich glaube, keiner von uns kann alleine Großes bewirken, aber viele kleine Schritte helfen ja irgendwie auch.
Genau.
Ne?
Ja, genau. Und da auch wieder das Thema, da braucht man Ziele. Man fängt gleich an, klein an. Und ich habe ja auch das Ziel in meinem Post ausgesprochen dann oder geschrieben. Vielleicht schaffen wir ja die 100.000 als nächste Meilenstein. Und das würde mich sehr freuen, ja, weil da kann man dann schon doch eine ganze Menge tun da, mit dem Geld. Da kann man einen Beitrag leisten, dass eine Ambulanz wie die Charité oder auch in Lübeck gibt es ja auch eine ALS-Ambulanz, dass die dann an Studien teilnehmen. Also es ist einfach ein Beitrag, der mit anderen Beiträgen aus anderen Töpfen dann es eventuell ermöglicht, da einen Schritt in die richtige Richtung zu machen, was die Forschung betrifft. Und die Hoffnung gebe ich nicht auf. Das ist einfach so, dass ich ja auch für mich insgeheim noch hoffe, wenn ich auch die statistischen 3 Jahre jetzt hinter mir habe. Ich habe zu meiner Frau gesagt, alles, was jetzt kommt, ist Zugabe. Aber vielleicht gibt es doch auch für mich noch einmal eine Möglichkeit, an einer Studie teilzunehmen. Und vielleicht wird in der nächsten Zeit doch irgendwie Medikament erforscht, was dann zur Studie bereitsteht und uns allen hilft. Ja. Ja. Die Herr Hoffnung Schäffner, stirbt zuletzt. Das ist immer das Thema. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja,
ja, ich wünsche Ihnen, ich danke Ihnen erstmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Sehr und gerne. Ich wünsche Ihnen für diese Zugabe, für diese Lebenszeit, für diese Lebensphase ganz viel Gutes von Herzen und dass Sie ja ganz viel noch bewegen und erleben können und viel schöne Beziehungen noch haben werden. Und ich freue mich, wenn vielleicht dieses Gespräch auch noch den ein oder anderen Euro mit einspielt. Herzlichen Dank, Herr Schäffner.
Ich habe zu danken, Frau Zertelt, und ich würde mich in der Tat natürlich freuen, wenn der ein oder andere zur Spende angeregt wird, ob groß, ob klein, ob privat oder Unternehmerseite. Jeder Euro zählt an der Stelle. Und ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich für das Gespräch.